Ist 8 Uhr, willkommen zu heute Morgen. Wir reden hier über die Credit Suisse. Die Großbank will ihr Eigenkapital aufstocken und noch mehr sparen. Wir reden über Syrien. Sanktionen sind nach wie vor nicht in Sicht. Russland ist kategorisch dagegen. Und wir berichten über eine große Polizeiaktion gegen die Prostitution im Tessin. Das Wetter, der Sommer ist zurück. Es wird sonnig und 28 Grad warm. Guten Morgen, im Studio ist Karin Britsch. Die Credit Suisse müsse ein größeres Sicherheitspolster schaffen. Das hat die Nationalbank Mitte Juni die Großbank gemahnt. Jetzt macht die Credit Suisse einen Schritt in diese Richtung. Sie stockt das Eigenkapital deutlich auf, um 15 Milliarden Franken. Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler fragte CS-Präsident Urs Rohner, hat die Schelte der Nationalbank also gewirkt?
Ja, so ganz würde ich das nicht sehen. Ich glaube, was man sagen muss, die unangefochtene Kapitalstärke der Credit Suisse ist für uns von herausragender Bedeutung. Wir konnten es nicht zulassen, dass im Markt auch nur die kleinste Zweifel oder Unsicherheit darüber besteht, nach den Formulierungen im SNB-Stabilitätsreport. Unter diesen Umständen haben wir uns entschieden im Verwaltungsrat, dass wir umgehend die entsprechenden Kapitalmaßnahmen, die wir eigentlich bis 2019 hätten aufbauen müssen, sofort umsetzen, um das Thema ein und für alle Mal vom Tisch zu nehmen.
Aber warum brauchte es die Schelte der Nationalbank? Warum musste die zuerst an die Öffentlichkeit ziehen und sie öffentlich rügen?
Ich glaube nicht, dass es die Schelte der Nationalbank gebraucht hat. Sie wissen, wir hatten einen Kapitalaufbauplan, der mit unserem Regulatoren, der FINMA, abgestimmt war. Der Stabilitätsbericht der Nationalbank hat dann gewisse Unsicherheit im Markt entstehen lassen. Wir konnten das nicht anstehen lassen. Wir haben uns deshalb im Verwaltungsrat entschieden, sofort die entsprechenden Maßnahmen umzusetzen, um das Thema ein für alle Mal zu erledigen.
Das heißt, auch der Druck der Finanzmärkte, gerade wenn man sich den Aktienkurs anschaut, der Credit Suisse, der eingebrochen ist, der Druck der Finanzmärkte, der wurde letztlich zu groß.
Nein, so würde ich es nicht sehen. Das ist nicht der Druck der Finanzmärkte als solchen. Wir konnten einfach nicht den geringsten Zweifel oder die geringsten Wolken über der Frage der Kapitalstärke der Credit Suisse im Raum stehen lassen. Und die beste Art und Weise, das zu erledigen, war, dass wir sofort in einer quasi einmaligen Aktion das Kapital auf das Niveau hochheben, wo es dann eben im Jahre 2019 erst hätte sein müssen.
Sie wollen zusätzlich noch zu den bereits angekündigten Sparmaßnahmen noch einmal 1 Milliarde Franken an Kosten senken. Stellenabbau?
Wir werden mit einem Plan kommen, wie wir letztlich die Kosten, noch eine zusätzliche Milliarde Kosten rausnehmen können. Das wird zu einem großen Teil über Effizienzsteigerungen gehen. In welchem Umfang wir Stellen abbauen, das ist heute nicht definitiv zu sagen. Wir haben in der Vergangenheit gezeigt, dass wir mit unseren Kostenmaßnahmen jeweils weit unter dem Arbeitsplatzabbau geblieben sind, den wir ursprünglich angekündigt hatten. Ich will hier auch nicht spekulieren, aber wir haben sehr viele Möglichkeiten noch, um die Effizienz in unserer Organisation und damit auch die Kosten weiter zu senken. Sie können sich die einzelnen Kostenblöcke in einer Bank anschauen. Da gibt es immer noch genügend Spielraum und wir sind überzeugt davon, dass wir diese Milliarde bis 2013 sicher erreichen werden.
Aber die Mitarbeiter, die müssen zittern, denn sie sind ein großer Kostenblock.
Nein, das würde ich nicht so sagen, dass die Mitarbeiter jetzt zittern müssen. Sie müssen das auch in die Gesamtperspektive unserer Gesamtkosten stellen. Wir reden hier von ein paar Prozentpunkten. Und wir wollen jetzt uns auch nicht zu irgendwelchen Zahlen über einen möglichen Abbau von Personal äußern.
Sagt CS-Präsident Urs Rohner. Und jetzt zur Nachrichtenübersicht mit Markus Amrain. Es geht dabei um Syrien. Noch besteht keine Aussicht auf eine Resolution des UNO-Sicherheitsrats.
Russland lehnt nämlich Sanktionen gegen das Regime in Damaskus weiterhin ab, und zwar kategorisch. Auch Gespräche zwischen dem UNO-Beauftragten Annan und dem russischen Präsidenten Putin brachten keine Fortschritte. Die Kämpfe in der Hauptstadt Damaskus hatten gestern zentrale Bezirke erreicht. Es gab Berichte über Schüsse und Rauch in der Nähe des Parlaments. In Libyen haben die Parlamentswahlen vom 7. Juli die liberalen Kräfte gestärkt. Die Islamisten erlitten einen Rückschlag. Das geht aus den vorläufigen Resultaten hervor. Von den 80 Sitzen, die auf Parteien verteilt werden, erhielt die Nationale Allianz von Mahmoud Djibril deren 39. Die Muslimbrüder bekamen 17. Die restlichen Sitze gingen an kleinere Parteien. Tunesien will die Gelder von Ex-Präsident Ben Ali zurückholen, die der gestürzte Präsident ins Ausland geschafft hatte. Dazu gehören auch alle Guthaben, die auf Schweizer Konten liegen, wie der tunesische Präsident Marzouki erklärte. Wie viel Geld das ist, ist unklar. Insgesamt sind in der Schweiz tunesische Guthaben in der Höhe von 60 Millionen Franken blockiert. Und wieder soll das Bundesland Nordrhein-Westfalen eine CD gekauft haben mit Bankdaten einer Schweizer Großbank. Das berichtet heute die Deutsche Bild-Zeitung. Demnach handelt es sich um Daten deutscher Steuersünder, die ihr Geld in die Schweiz geschafft hatten. Gekauft worden sei die CD diese Woche und der Preis liegt laut Bild-Informationen in Millionenhöhe. Das Finanzministerium in Nordrhein-Westfalen wollte den Bericht weder bestätigen noch dementieren. An der Tour de France steht der Luxemburger Frank Schleck unter Dopingverdacht. Sein Team nahm ihn aus dem Rennen. In der Urinprobe Schlecks vom 14. Juli sei ein wassertreibendes Mittel gefunden worden, schreibt der Internationale Radsportverband. Wegen der schweren Waldbrände haben die Behörden auf der spanischen Insel Teneriffa ein ganzes Dorf evakuiert. In der Ortschaft wohnen 1800 Menschen. Sie liegt am Rand eines Nationalparks. Dieser ist ein UNESCO-Weltnaturerbe. Erst vor wenigen Tagen hatte der nordkoreanische Generalstabschef überraschend all seine Ämter verloren. Nun übernimmt Machthaber Kim Jong-un offenbar dessen Funktion, wie die nordkoreanische Nachrichtenagentur meldet.
8:06 ist es, Sie hören heute Morgen. Die Lage in Syrien bleibt verworren. Aufständische berichten von schweren Gefechten in Damaskus. Regierungsnahe Medien hingegen melden, die Sicherheitskräfte würden entschlossen gegen kleinere Gruppen von bewaffneten Terroristen vorgehen. Auslandredaktor Joe Schelbert.
Die oppositionelle Freie Syrische Armee gab bekannt, Hunderte von bewaffneten Kämpfern hätten mit der Operation Vulkan Damaskus zur Befreiung der Hauptstadt begonnen. Jetzt gebe es kein Zurück mehr. Bald werde man strategisch wichtige Punkte besetzen. Die Regierungsarmee setze zwar Kampfhelikopter ein, doch diese seien ein leichtes Ziel, so ein Rebellenkommandant. Demgegenüber räumte ein Regierungssprecher zwar ein, dass kleinere bewaffnete Terroristenbanden versucht hätten, ein Elektrizitätswerk anzugreifen und Straßen zu sperren. Doch die Terroristen seien umzingelt, die meisten hätten sich schon ergeben, einige hätten fliehen können. Unabhängige Berichte über das Geschehen in Damaskus gibt es nicht. Unbestritten ist die anhaltende Flucht syrischer Bürger aus dem Land. Allein gestern überschritten über 1000 Flüchtlinge die Grenze zum Nachbarland Türkei, darunter auch hochrangige syrische Offiziere, wie die türkischen Behörden bekannt gaben. Insgesamt, so die UNO, haben seit April 112.000 Menschen sich offiziell als Flüchtling registrieren lassen. Umstritten bleibt weiterhin eine neue UNO-Resolution. Die größte oppositionelle Gruppe im Ausland, der sogenannte Syrische Nationalrat, appellierte an den UNO-Sicherheitsrat, eine Resolution mit Sanktionsdrohung zu verabschieden. Nur damit könne die Gewalt gestoppt und der Friedensplan von Kofi Annan wiederbelebt werden. Eine Gruppe syrischer Diplomaten wiederum warnte vor einer ausländischen Intervention, rief das Regime jedoch auf, sein Scheitern einzugestehen und einen friedlichen Machtwechsel zu ermöglichen. Heute Abend will der UNO-Sicherheitsrat über eine neue Syrien-Resolution debattieren. Während die westlichen Staaten die UNO-Beobachtermission nur verlängern wollen, wenn auch Sanktionen und ein militärisches Eingreifen möglich werden, lehnen China und Russland dies weiterhin ab. Dies schüre nur den Bürgerkrieg. Das Mandat der Beobachtermission endet diesen Freitag.
Wir blicken in die Schweiz. Im Tessin blüht die Prostitution und mit ihr blühen Begleiterscheinungen wie Ausbeutung und Gewalt. Dagegen geht die Staatsanwaltschaft nun radikal vor. Sie hat mehrere Bordelle geschlossen, Frauen angezeigt, Zuhälter verhaftet und 10 Millionen Franken beschlagnahmt. Alexander Grass.
Prostitution sei legal. Das betonte der Tessiner Generalstaatsanwalt John Noseda gestern im Radio der italienischsprachigen Schweiz.
Attorno alla prostituzione si sono sviluppate delle forme di violenza, di usura.
Aber rund um die Prostitution hätten sich Wucher, Ausbeutung und Gewalt entwickelt. Die ersten Opfer seien Frauen. Das Geschäft floriert im Tessin dank der Kunden aus Italien, wo Bordelle verboten sind. Und illegale Prostitution war im Tessin seit Jahren weit verbreitet.
Molto spesso queste ragazze vengono portate in Svizzera da vere e proprie organizzazioni criminali.
Häufig, sagte Generalstaatsanwalt John Noseda, würden die Frauen von kriminellen Organisationen in die Schweiz gebracht. Im Tessin aber seien keine solchen Organisationen aktiv. Meist würden die Rotlichtlokale von Einheimischen betrieben. Ein zwielichtiges und teils kriminelles Umfeld profitiert von Wuchermieten und überteuerten Dienstleistungen an Prostituierte. Den Frauen bleiben pro Monat nur wenige hundert Franken. Im März gab es noch 33 Rotlichtbetriebe im Tessin, 12 wurden inzwischen von der Polizei geschlossen, 11 taten dies aus eigener Initiative. 9 Betriebe sind aktuell geöffnet, 4 davon mit einer Bewilligung.
Was alt ist, kann man oft noch brauchen und weiterverkaufen. So funktioniert das Geschäftsmodell von Brockenstuben. Dieses Modell gilt auch für Trödler, die gebrauchte Computersoftware weiterverkaufen. Lange Zeit operierten sie in einem Graubereich. Jetzt aber hat der Europäische Gerichtshof entschieden, der Handel mit Software sei rechtens. Charles Lieper.
Peter Schneider ist ein Pionier, Gründer der Usedsoft-Händler mit Gebrauchtsoftware. Seit 9 Jahren führt er die Geschäfte im Nebenamt, denn hauptsächlich führt er Prozesse.
Ja, leider muss ich Ihnen da überwiegend recht geben, aber es ist halt der einzige Weg, dieses Ziel zu erreichen, über die Gerichte.
Die Gerichte, zuletzt das oberste, der Europäische Gerichtshof, haben entschieden gegen die Großen. Händler dürfen Softwarelizenzen verkaufen, die Unternehmen nicht mehr benötigen. Firmen, denen auch ältere Softwareversionen gut genug sind, können dabei viel Geld sparen. Was bei Autos, Büchern und Velos Alltag ist, war in der Softwarebranche bisher fast unmöglich. Jetzt nicht mehr. Ein wegweisender Entscheid findet David Rosenthal, IT-Rechtsexperte. Er rechnet aber nicht damit, dass nun ein Boom beim Occasionhandel einsetzen wird.
Die Softwareindustrie wird sich sicherlich auf dieses Urteil so einstellen, dass es nicht ganz so einfach wird, den Gebrauchtsoftwarehandel zu führen.
Microsoft und Co. werden nämlich Lizenzen und Wartungsverträge noch stärker aneinander koppeln versuchen und immer mehr dazu übergehen, ihre Software im Abo zu vermieten, als Dienstleistung im Internet. Pionier Schneider kennt solche Winkelzüge bestens, nimmt es gelassen, rechnet nun endlich mit einer großen Chance. Bis Ende Jahr will er den Umsatz seiner Firma verdoppeln. Kurz nach dem Urteil des obersten EU-Gerichtes hagelte es schon Bestellungen und Gratulationsschreiben.
Weil natürlich fast jeder sich freut, dass dieses letzte Monopol geknackt wurde und hier endlich mal ein liberalisierter Markt kommt, der bessere Preise zulässt.
Sie sind bei heute Morgen 7:45, jetzt noch Wetter und Börse.
Die Daten von Thomson Reuters. In New York schloss der Dow Jones Index bei 12.806 Punkten plus 0,6%. In Tokio steht der Nikkei Index bei 8.727 Punkten minus 0,3%. Der Dollar wird zu 97,79 Rappen gehandelt, der Euro zu 1,2012 bzw. zu 1,2273 $. Das Wetter. Heute gibt es sonniges und am Nachmittag rund 28 Grad warmes Sommerwetter.
Das war heute Morgen. Uns gibt es auch im Internet auf deres.ch. Heute verantwortlich Erich Wies, am Mikrofon Karin Britsch.